Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jonas Rehse, guten Tag. Der Trump-Faktor, gleich zwei Prognosen sehen Deutschland tiefer in der Krise als gedacht, auch wegen der Zollstreitigkeiten. Das ist gleich Thema in dieser Sendung. Und lässt sich das mit dem riesigen Investitionspaket etwas abfedern, das morgen im Bundestag verabschiedet werden soll? Oder ist das eher eine Bremse für Reformeifer? Gleich ein Gespräch dazu mit Sabine Nallinger von der Stiftung Klimawirtschaft. Das Milliardenfinanzpaket von Union und SPD steht. Jetzt müssen noch zwei Drittel im Bundestag und im Bundesrat folgen. Morgen stehen die dafür erforderlichen Grundgesetzänderungen im Bundestag zur Abstimmung, am Freitag dann im Bundesrat. Und Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze von der SPD fasst das Ganze so zusammen.
Es muss einfach morgen klappen.
Bloß kein Druck also. Und doch ist die Anspannung greifbar vor der Abstimmung morgen im Bundestag über das von Union und SPD geplante Schuldenpaket. Denn rein rechnerisch kommen sie zusammen mit den Grünen zwar auf eine Mehrheit, die aber scheint in der eh schon harten Realität eines Montags nicht mehr ganz so stabil. Denn schon jetzt ist klar, es wird Abweichler geben. Bis zu 20 könnten es sein bei Union, SPD und Grünen, die nicht einverstanden sind mit der plötzlichen Lockerung der Schuldenbremse für die Verteidigung und einem 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Infrastruktur. An diesem Montag ist also noch Überzeugungsarbeit zu leisten, bestätigt im Morgenmagazin von ARD und ZDF auch die Co-Chefin der SPD, Saskia Esken.
Wir argumentieren, dass wir kein Entweder-Oder wollen, dass wir nicht für die Bundeswehr eine Menge Geld aufbringen und für die Verteidigungsfähigkeit, aber eben nicht für die Schulen, nicht für die Brücken, nicht für die Schienen. In dieser Kombination hoffen wir auch, die Kolleginnen und Kollegen überzeugen zu können. Aber es ist, glaube ich, bei der CDU noch ein weiterer Weg als bei uns.
Das aber will Thorsten Frey nicht bestätigen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion sagte vor den Beratungen der CDU-Spitze in Berlin, er sei zuversichtlich, die Grundgesetzänderungen morgen mit großer Geschlossenheit zu erreichen. Vorsicht ist trotzdem die Mutter der Porzellankiste. Am Nachmittag will Fraktionschef Friedrich Merz die Abgeordneten auf die Abstimmung morgen einstimmen, heißt es. Im besten Fall hat er auch ein paar schmerzlindernde Argumente im Gepäck.
Ich spüre, dass viele in der CDU-CSU-Fraktion mit sehr großen Bauchschmerzen in den Dienstag gehen,
sagte Merz früherer Generalsekretär Mario Chaya gerade bei The Pioneer. Er wird morgen nicht für die milliardenschwere Neuverschuldung stimmen, aus Gewissensgründen, wie er sagt. Und bei den Grünen? Da wird heute auch vorsichtshalber schon mal durchgezählt, wer bei der Abstimmung mit an Bord ist. Die Fraktions-Co-Vorsitzende Britta Hasselmann zeigte sich am Morgen betont zuversichtlich.
Wir werden das heute abschließend diskutieren. Im Haushaltsausschuss hat es die Zustimmung vom Bündnis 90 Die Grünen gegeben. In der Fraktion haben wir die erste Debatte am Freitag gleich geführt. Da gab es sehr viel Zuspruch. Und abstimmen werden wir dann heute darüber.
Kein normaler Montag in Berlin heute. Und auch der Rest der Woche verspricht spannend zu bleiben. Neben neuen Eilanträgen beim Bundesverfassungsgericht gegen die Abstimmung im Bundestag steht am Freitag auch noch die Zustimmung des Bundesrats aus.
Leichte Anspannung also in Berlin. Der Bericht von Jim Bob Nikschas war das. Morgen soll das milliardenschwere Investitionspaket im Bundestag verabschiedet werden. 100 Milliarden Euro sind darin für Klimaschutz vorgesehen. Was halten die Unternehmen davon? Das habe ich vor der Sendung mit Sabine Nallinger besprechen können. Sie ist Vorständin von der Stiftung Klimawirtschaft, ein Zusammenschluss von 50 Unternehmen, die für einen klimaneutralen Wirtschaftsstandort eintreten. Frau Nallinger, wie zufrieden sind Sie mit dem anvisierten Investitionspaket und den 100 Milliarden Euro für Klimaschutz?
Also ich glaube erstmal, Herr Rehse, dass zum einen erstmal die Ansage, dass wir in den nächsten 12 Jahren jetzt 500 Milliarden in Infrastruktur investieren wollen und davon 100 Milliarden in die Klimaneutralität erstmal eine sehr, sehr gute Ansage ist. Es geht jetzt darum, dass wir die Infrastruktur wieder tüchtig ertüchtigen, wieder fit machen. Das ist Grundvoraussetzung, dass wir hier in Deutschland gut wirtschaften können. Aber ich glaube, genauso wichtig ist es jetzt da tatsächlich, dass wir mit diesem Geld auch privates Kapital hebeln. Um das geht es ja letztendlich, dass wir Anreize setzen, dass wir vielleicht Risiko minimieren, um privates Kapital zu hebeln. Dann reden wir nämlich von viel größeren Summen als den 500 Milliarden. Und es geht natürlich auch darum, und das wird jetzt gesichert sein durch die 100 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds, dass es tatsächlich auch in nachhaltige Produkte geht, die wir auf den Markt bringen. Da sind wir in Deutschland in den letzten Jahren etwas ins Hintertreffen geraten, wenn ich die internationalen Märkte betrachte.
Was erhoffen Sie sich denn da ganz konkret? Welche Projekte vielleicht als erstes?
Also ich erhoffe mir natürlich ganz konkret erstmal, dass wir tatsächlich mit grünen Energien wirtschaften können. Für die meisten Unternehmen ist das Voraussetzung, um Klimaneutralität zu erreichen. Das heißt, wir brauchen neben dem Wasserstoffkernnetz natürlich Überleitungsnetze und Verteilnetze von grünem Strom, dass wir den in der ganzen Republik zur Verfügung haben. Ich erwarte mir aber auch davon, dass wir tatsächlich bei der öffentlichen Beschaffung jetzt mal den Mut aufbringen und Kriterien so auslegen, dass wir tatsächlich auch ökologische Kriterien ansetzen können. Das heißt, den grünen Stahl verbauen können, den es ab nächstes Jahr von Salzgitter gibt, aber auch den grünen Zement, den Heidelberg Materials zur Verfügung stellen möchte. All das sind große Hoffnungen, die wir damit verbinden.
Sie haben jetzt auch die Hoffnung geäußert, dass zu diesen 100 Milliarden vom Staat auch noch einige Milliarden aus privater Hand dazukommen. Jetzt hat die Wirtschaftsweisin Veronika Grimm genau das Gegenteil geäußert. Sie trägt nämlich die Sorge um, dass bei der Energiewende gerade durch diese Ankündigung dieser Investitionen eher die Effizienz leide und das Gegenteil von Kostenbewusstsein eintrete. Sie würde eher fordern, das Ganze dem Markt doch zu überlassen und sich mehr auf den Emissionshandel zu konzentrieren.
Naja, wir sehen ja, also der Emissionshandel zweifelsohne ganz, ganz wichtiges Instrument, ja. Aber wir haben doch gesehen, dass wir einfach den Ausbau, wenn wir das rein dem Markt überlassen, einfach nicht schnell genug sind und Unternehmen heute Investitionen in Deutschland in andere Länder verschieben, weil wir nicht genug grünen Strom haben. Also da würde ich vehement widersprechen. Der Markt hat gezeigt, dass es nicht hinbekommt, die Nachfrage der Industrie nach grünem Strom, nach grünem Wasserstoff zu decken. Deswegen, und weil wir eben Geschwindigkeit, Tempo reinbringen müssen, brauchen wir jetzt die richtige Rahmensetzung. Und deswegen finde ich das Paket, das Gesamtpaket inklusive 100 Milliarden für die Klimaneutralität das richtige Signal.
Aber stimmt es nicht auch, also gerade wenn man 100 Milliarden Euro als gesicherte Investitionssumme hat, dass dann das Kostenbewusstsein vielleicht da etwas drunter leiden könnte? Also dass man nicht unbedingt dann schaut, wie man am kostengünstigsten und am effizientesten diesen Weg beschreitet, sondern dass man sich da vielleicht eher einen schlanken Fuß macht und denkt, okay, das Geld ist ja sowieso vorhanden, das ist ausreichend.
Naja, also 500 Milliarden klingt erstmal nach einer großen Summe, aber bei Lichte betrachtet haben ja Wirtschaftswissenschaftler errechnet, unter anderem zum Beispiel Professor Hüter, dass wir eigentlich eher 600 Milliarden und mehr brauchen. Das heißt, das relativiert sich die Summe und die ist ja gestreckt auf 12 Jahre. Also das sind Investitionen, die schon vor den Beschlüssen und vor der Diskussion jetzt zu diesem Infrastrukturfonds in den Wirtschaftswissenschaften schon diskutiert worden sind. Und da sind wir bei höheren Zahlen rausgekommen. Wir hebeln doch nicht unsere Kriterien aus. Die Wirtschaftlichkeit setzt jedes Unternehmen an, setzt auch der Staat an bei seinen Investitionen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich mache mir viel mehr Sorgen, dass wir wirklich das Geld jetzt so klug ansetzen. Ich sage mal Infrastruktur first. Wir brauchen jetzt tatsächlich eine intakte, fitte Infrastruktur und dass wir auch das so klug ansetzen, dass wir tatsächlich die privaten Investitionen auslösen.
Jetzt hat der wahrscheinliche, mögliche neue Bundeskanzler Friedrich Merz gesagt, wir nehmen den Klimaschutz sehr ernst. Wie glaubwürdig finden Sie das? Immerhin ist er ja auch für eine Abkehr vom Verbot für Verbrenner ab 2035. Also glauben Sie ihm das?
Also ich sage mal so, wenn ich das Sondierungspapier jetzt lese, dann sehe ich erstmal ein klares Bekenntnis zu den deutschen Klimazielen. Das heißt Klimaneutralität 2045. Das war beim Herrn Merz nicht immer so. Im Sondierungspapier hat er dem aber zugestimmt. Und ich sehe, dass der Wirtschaftsteil 3/4 des Textes zum Klimaschutz ist. Da steht das Wasserstoffkernnetz und der Energiepreis, der runter muss und die Erneuerbaren. Erneuerbaren drin und so. Also das sind alles Ansätze, die Herr Merz jetzt schon mitträgt und die im Sondierungspapier bereits festgehalten sind. Und von daher gehe ich mal davon aus, auch weil Herr Merz mit der Wirtschaft weiterhin reden wird, mit Wirtschaftsunternehmen, sodass ich davon ausgehe, dass er denen genau zuhört. Und wie unsere 50 großen Unternehmen schon gesagt haben, wir Deutschland, wir müssen machen, wir müssen jetzt weiter daran festhalten, werden das im Wirtschaftsunternehmen sagen. Und da wird er natürlich sehr genau hinhören. Deswegen bin ich recht zuversichtlich.
Sabine Nallinger hier im Interview im Deutschlandfunk. Sie ist Vorständin von der Stiftung Klimawirtschaft. Noch sind die Auswirkungen von Donald Trumps Zollpolitik nicht wirklich zu spüren, aber sie werfen die Schatten schon voraus. Die Organisation für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung hat ihre globale Wachstumsprognose gesenkt und verweist auf einen drohenden Handelskrieg. Interessant dabei, besonders betroffen davon wären die USA selber. Christiane Kess.
Durch Unsicherheit steuern, so lautet der Titel des OECD-Berichts. Zwar sei das weltweite Wirtschaftswachstum 2024 noch widerstandsfähig gewesen, jüngste Indikatoren deuteten aber darauf hin, dass sich das globale Wachstum abschwäche, erklärt OECD-Generalsekretär Matthias Kormann. Wir sagen für das globale Bruttoinlandsprodukt voraus, dass es um 3,1% dieses Jahr wächst und um 3% nächstes Jahr. Verglichen mit unserem vorherigen Wirtschaftsausblick im Dezember ist das eine Korrektur nach unten um 0,2 Prozentpunkte für dieses Jahr und 0,3 Prozentpunkte für nächstes Jahr. Diese negative Entwicklung gehe zum Teil auf das Einführen oder Androhen von neuen Zöllen zurück und die damit verbundene größere politische Unsicherheit. Sie wirke sich auf Unternehmen, Investitionen und Handel aus. Und sie macht sich auch bei der Inflation bemerkbar, OECD-Generalsekretär Kormann. Wir erwarten immer noch, dass die Inflation sinkt, aber langsamer, als wir ursprünglich angenommen haben. Wir sagen vorher, dass die Gesamtinflation in den G20-Ländern von 5,4% in 2024 auf 3,8% dieses Jahr fällt und auf 3,2% nächstes Jahr. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr für dieses und nächstes Jahr im Vergleich zu unseren Vorhersagen im Dezember. Auch für die Eurozone sehen die Experten der OECD ein schwächeres Wachstum als bisher voraus. 1% in diesem Jahr und 1,2% im kommenden. Deutschlands Wirtschaftswachstum wird von 0,7 auf 0,4% im laufenden Jahr korrigiert. Für die USA wird es laut OECD einen Rückgang auf 2,2% in 2025 geben und auf 1,6% in 2026. Für China eine Verlangsamung auf 4,8% in diesem und auf 4,4% im nächsten Jahr. Der Bericht der Ökonomen spricht von signifikanten Änderungen in der Handelspolitik. Wenn diese so blieben, hätte dies Auswirkungen auf das globale Wachstum und die Inflation. Höhere Handelsbarrieren in mehreren G20-Ländern und zunehmende politische Unsicherheit wirke sich auch auf den Konsum aus. Konkret benennt der OECD-Wirtschaftsausblick die Zölle, die US-Präsident Donald Trump verhängt hat. Mexiko, Kanada und die USA selbst seien besonders stark betroffen von weniger Wachstum und höherer Inflation. Für Mexiko wird eine Rezession vorhergesagt. Auch auf die geplanten höheren Ausgaben vieler Länder für die Verteidigung geht der Bericht ein. Diese könnten kurzfristig das Wachstum unterstützen, heißt es, längerfristig aber zusätzlichen finanziellen Druck aufbauen. Ohnehin mahnen die OECD-Experten zur Finanzdisziplin, außerdem zu Maßnahmen wie eine schnellere Verbreitung von künstlicher Intelligenz. Das wirke sich positiv auf das Wachstum aus.
Die OECD senkt ihre globale Wachstumsprognose. Das war Christiane Kess aus Paris. Und auch das Münchner IFO-Institut ist eher skeptisch. In seiner Konjunkturprognose traut es der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr nur ein Mini-Wachstum zu und senkt es auf 0,2%. Margit Siller.
Gut jedes zweite Industrieunternehmen in Deutschland klagt über mangelnde Aufträge. Beim Bau sind es 40%. Die Exporte fallen als Schrittmacher aus. Die US-Zollpolitik bleibt die große Unbekannte für Europa. Vor allem China ist zum unbequemen Konkurrenten geworden, mitten im Strukturwandel, in dem viele Industriebranchen stecken. Teile der Produktion wurden bereits in wichtige Absatzmärkte verlagert. Die Konsumlaune bleibt verhalten, auch wenn die Verbraucher zögerlich anfangen, ihr Erspartes auszugeben. Weil sich Löhne und Inflation jetzt aber im Gleichschritt nach oben bewegen, wird sich die Kaufkraft kaum wesentlich erhöhen. In der aktuellen Frühjahrsprognose noch nicht enthalten sind die großen Finanzpakete, über die derzeit diskutiert wird. Sie könnten im kommenden Jahr Schubkraft für die Konjunktur entwickeln, allerdings nur, wenn die Pläne schnell umgesetzt werden. Dabei besteht das große Risiko, dass gar nicht genug Arbeitskräfte und Produktionskapazitäten zur Verfügung stehen. Dann würden die neuen Schulden die Inflation weiter befeuern. Abhilfe schaffen könnten Reformen wie längere Arbeitszeiten und niedrigere Abgaben, damit mehr Netto vom Brutto bleibt.
Seit Freitag brüten Arbeitgeber und Gewerkschaften über Einkommen und Arbeitszeiten für 2,5 Millionen Beschäftigte. Die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst. Jetzt haben die Arbeitgeber von Bund und Kommunen nach Angaben aus Verhandlungskreisen eine Entgelterhöhung von 5,5% angeboten. Die ursprüngliche Forderung der Gewerkschaften lautete auf 8% Entgelterhöhung. Johannes Frevel.
3 Tarifrunden, insgesamt 8 Verhandlungstage und noch immer keine Einigung in Sicht. Die Tarifrunde für die 2,5 Millionen Angestellten des Bundes und der Kommunen kommt bisher nur zäh voran. Der Spalt zwischen den Vorstellungen der Tarifparteien sei zwar geringer geworden, sagte Karin Welge, Präsidentin der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände VKA, am Rande der Tarifrunde in Potsdam. Ein Durchbruch zu einer Einigung am Verhandlungstisch steht jedoch weiterhin aus. Als größte Hürde erweist sich bisher die Forderung der Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund, 3 freie Tage auszuhandeln, damit Beschäftigte bereits geleistete Überstunden ausgleichen können. Nach Zählung der Gewerkschaften sind rund 570.000 Stellen in der öffentlichen Verwaltung unbesetzt, weil Bewerber fehlen. Verdi und Beamtenbund fordern 8%, monatlich jedoch mindestens 350 Euro mehr Geld. Sollte die Tarifrunde scheitern, müssten die Schlichter bis nächste Woche zusammentreten und bis Anfang März einen Schlichtungsvorschlag vorlegen. Trifft auch der auf Ablehnung, wäre der Weg für bundesweite Streiks zum Auftakt der Osterferien frei.
Menschen, die zur Arbeit gezwungen werden, unter unwürdigen Bedingungen arbeiten, schlecht oder gar nicht bezahlt werden. Wie groß das Phänomen der Arbeitsausbeutung in Deutschland ist, ist kaum zu sagen. Das aktuelle Bundeslagebild des BKA, des Bundeskriminalamtes, spricht von knapp 200 Opfern pro Jahr. Es dürften aber deutlich mehr sein. Und das liegt daran, dass sich die Betroffenen nicht trauen, gegen Arbeitsausbeutung sich zu wehren. Berlin will jetzt mit einem bundesweit einmaligen Projekt genau hier ansetzen und hat eine Schutzwohnung für Betroffene von Ausbeutung eingerichtet. Luise Sammann stellt sie uns vor.
Die Menschen, um die es in diesem Beitrag eigentlich geht, müssen anonym bleiben. Menschen wie der Spezialitätenkoch aus Indien, der über Monate unbezahlt in einem Berliner Restaurant ausgebeutet wurde. Oder die Reinigungskraft aus Moldau, die mit 10 weiteren Arbeiterinnen in einem Zimmer auf dem Boden schlafen, täglich mehr als 12 Stunden arbeiten musste. Als sie ihren Lohn forderte, setzte man sie auf die Straße. Noch schlimmer erging es einem Erntehelfer aus Rumänien. Immer sagte mein Chef, das Geld kommt nächste Woche, erzählt er.
Meinen Ausweis musste ich am Anfang abgeben. Dann habe ich mich bei der Arbeit an der Hand verletzt. Ich konnte nicht weiterarbeiten. Ich wollte meinen Pass und meinen Lohn, aber der Chef hat sich geweigert. Wie soll ich ohne Ausweis und ohne Geld zurück nach Hause?
Die Liste solcher Beispiele ließe sich lange fortsetzen. Denn Arbeitsausbeutung gibt es nicht nur in Ländern wie Katar oder Dubai, sondern auch in Deutschland. Und dort gerade in Großstädten wie Berlin, betont Gregor Ott, stellvertretender Dezernatsleiter des Berliner Landeskriminalamts.
Und es bezieht sich auf viele Bereiche, alle denkbaren OP-Mädchen, Nagelstudios, Baustellen, Pflege, Sicherheitsdienste. Überall, wo Dienstleistungen erbracht werden, ist Arbeitsausbeutung denkbar und findet tatsächlich auch statt.
Besonders problematisch für die Betroffenen wird es dabei immer dann, wenn sie von ihren Arbeitgebern nicht nur durch den Lohn, sondern auch durch die Unterkunft abhängig sind, weiß die Berliner Senatorin für Arbeit und Soziales Jan-Selke Silteppe. Die SPD-Politikerin will das Problem nun in Zusammenarbeit mit dem LKA und dem Hauptzollamt Berlin gezielt angehen. In der bundesweit ersten Schutzwohnung für die Opfer von Arbeitsausbeutungen können ab sofort bis zu 10 Menschen untergebracht und engmaschig betreut werden.
In dieser Schutzwohnung bekommen diese Menschen soziale und psychologische Beratung und wir helfen ihnen, neue Perspektiven zu finden. Also sie werden unterstützt, in ihrem weiteren Werdegang hier sozialversicherungspflichtige Arbeit zu finden und ein Dach über dem Kopf. Wir wollen natürlich, dass die Täter bestraft und die Opfer entschädigt werden. Wir werden deshalb die Betroffenen bei Klagen und Gerichtsprozessen gegen Arbeitgeber unterstützen. Niemand soll in Berlin unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen.
Die Adresse der heute vorgestellten Schutzwohnung bleibt anonym. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner sollen nicht nur selbst unterstützt werden, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung liefern. Viele Fälle von Arbeitsausbeutung und Menschenhandel lassen sich bisher nicht aufklären, weil die Zeugenaussagen der verängstigten Opfer fehlen, so LKA-Mitarbeiter Gregor Ott. Umso wichtiger sei das nun ausgearbeitete Konzept.
Weil die Wohnung das Kriterium für uns ist, um die potenziellen Opfer von dem Tätereinfluss zu separieren. Und zwar auch nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig bis zur Hauptverhandlung, damit die Opfer stabilisiert werden können. Und im Sinne der Sachen, die ihnen widerfahren sind, Aussagen, ohne sozusagen eine geschönigte, vom Täter beeinflusste, verwässerte Version darzustellen, die dann zu einer geringeren Verurteilung führt.
450.000 Euro stellt die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales dafür nun jährlich zur Verfügung. Die Betreuung der Bewohnenden übernehmen der Internationale Bund, der auch mehrere Flüchtlingsunterkünfte in Berlin betreibt, sowie das ebenfalls von der Senatsverwaltung für Arbeit finanzierte Beratungszentrum Migration und gute Arbeit, kurz BEMA. Der erste Bewohner ist bereits eingezogen. Weitere dürften bald folgen.
Eine deutschlandweit einmalige Initiative gegen Arbeitsausbeutung. Luise Sammann über eine Schutzwohnung in Berlin. Schauen wir auf das Geschehen an den Finanzmärkten. Sami Ibrahim live an der Frankfurter Börse. Wohin bewegt sich der DAX heute zum Wochenauftakt?
Er liegt noch einmal zu, 135 Punkte, um genau zu sein, aktuell oder 0,6%. Damit der aktuelle Stand bei 23.122 Punkten. Und das ist deutlich mehr, als wir heute Vormittag hier gesehen haben. Man greift hier so ein bisschen vor auf das Sondervermögen, das da morgen im Bundestag besprochen und verabschiedet werden soll.
Ja, und wer profitiert zumindest an der Börse davon am meisten?
Es sind vor allen Dingen die, wo man ziemlich präzise weiß, wohin der Weg gehen wird. Und da sind wir sehr schnell bei den Unternehmen aus dem Bereich Verteidigung. Rheinmetall natürlich, der bekannteste Konzern. Heute über die Marke von 1.400 Euro je Aktie gesprungen. Also auch da nochmal ein neuer Rekord. Das Plus aktuell noch 1,5%, so ein bisschen darunter. Aber auch die etwas kleineren, wenn man das so sagen darf. Hensoldt beispielsweise plus 3% oder der Panzergetriebehersteller Renk plus 9%, auch hier neue Rekorde bei den DAX-Kursen. Es sind aber auch Klimaschutzprojekte, die angeschoben werden könnten. Auch da ist ja konkret klar, wie viel Geld da zur Verfügung gestellt werden soll. Der Projektentwickler Energiekontor beispielsweise konnte heute einen Kurssprung von rund 12% verbuchen. Und auch im DAX wiederum Siemens Energy, ein Plus von gut 2%. Siemens Energy, wir erinnern uns, hat eben unter anderem auch Windturbinen.
Zu den Tagesverlierern gehört unter anderem der Immobilienkonzern Vonovia. Warum?
Weil es hier Unruhe wegen der gestiegenen Renditen am Anleihemarkt gegeben hat. Die sind am Freitag sehr stark gestiegen, aktuell etwas wieder zurückgekommen. Die Umlaufrendite jetzt bei 2,68%, also ein bisschen darunter. Die Kosten, wenn die Zinsen steigen, die würden sich eben vervierfachen. Hohe Zinsen, sagt man ja generell, sind schlecht für das Geschäft von Immobilienkonzernen. Dazu gab es dann aus eben diesen Gründen eine Abstufung von Analysten, entsprechend die Aktien von Vonovia kräftig unter Druck.
Das britische Unternehmen AstraZeneca kennt man noch als Impfstoffhersteller aus der Corona-Pandemie. Jetzt sind AstraZeneca-Aktien wieder gefragt. Warum?
Ja, der Konzern will das belgische Biotechnologieunternehmen ESO Biotech übernehmen. Da soll es bis zu einer Milliarde Dollar geben, die über den Tisch gehen. AstraZeneca-Aktie zuerst einmal kräftig gefallen um gut 1%, weil das einfach alles sehr teuer ist. Aber es macht möglicherweise Sinn, denn diese Biotech-Unternehmen, die haben nach Corona dieses Geld, was sie da während der Corona-Pandemie verdient haben, sehr schnell in die Forschung gesteckt. Auch BioNTech beispielsweise aus Mainz. Da geht es um nichts weniger als die mögliche Heilung von Krebs. Und AstraZeneca will sich auf diesem Weg in dem Bereich eben stärken und das wäre ein Milliardengeschäft für die Zukunft.
Die Umlaufrendite haben wir schon erwähnt, fehlen jetzt nur noch Goldpreis und Euro.
Ja, der Referenzkurs des Euro wenig bewegt bei einem Dollar 0903 und der Goldpreis auf dem Weg nach oben bei 2.995 US-Dollar.
Danke, Sami Ibrahim, live von der Frankfurter Börse. Mein Name ist Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören.